ARD Sounds.
Der erste richtig, richtig, richtig schöne Gartenmonat Mai ist schon um. Und jetzt befinden wir uns schon im Juni.
Das stimmt.
So aber schnell geht das.
Ich sag mal, wir haben den Wonnemonat Mai überstanden, aber wir haben die Wonne immer noch im Herzen sozusagen. Ne? Und der Juni gibt nochmal richtig Gas, das Wachstum schreitet voran. Und gerade so, wenn ich so rausgucke und mir die Rosen angucke und die Gemüsepflanzen, die so richtig abgehen. Also das wird total spannend, schön. Für mich sind diese Monate einfach voller Glückseligkeit und gärtnerischer Vielfalt. Mehr geht nicht, Balzer, sage ich immer.
Für mich ist das auch immer so ein kleines Lass-dich-überraschen-Spiel, weil ich habe ja die Rosen bei mir geschnitten und ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, welche Farbe hat. Und dann sieht man auch immer, ach guck mal, die war gelb, ach guck mal, die war rosa, ach guck mal, die ist rot. Und dann denkt man sich so, ach, wie schön ist es eigentlich, Zeit im Garten zu verbringen. Also ich glaube, was Besseres geht einfach nicht. Und deshalb werden wir das jetzt einfach zusammen machen.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
So, und wir wollen ja nicht nur den schönen Monat genießen, wir wollen auch ein bisschen uns näher mit einer Pflanze beschäftigen, die ja so die meist angebaute Nutzpflanze in deutschen Hobbygärten ist, nämlich die Tomate.
Ein klassisches, schönes Nachtschattengewächs, was uns unglaublich viel Freude bereitet, weil ich liebe Tomaten, viele andere sicherlich auch. Und es ist eigentlich immer so, dass man sich jedes Jahr neue Sorten vornehmen kann. Es ist eine Symphonie der Geschmackssinne.
Ich habe in meinem Kopf gerade schon Symphonie der Glückseligkeit zu Ende gesprochen.
Thomas, kann ich ja nicht immer.
Du überraschst mich. Auch nach über 5 Jahren Podcast kannst du mich immer noch mal überraschen. Das ist ja wirklich sensationell. Das kann der Balzer immer noch. So, und wenn wir euch mit diesem Thema schon mitnehmen, dann seid ihr bei uns auch genau richtig, denn wir sind im grünen Bereich der NDR Garten Podcast. Und wenn ihr euren Garten liebt und mehr daraus machen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Genau, wir begleiten euch ja immer durchs Garten. Ja, helfen beim Säen, Ernten und Düngen und beantworten natürlich auch eure Fragen. Und das wöchentlich mit einer neuen Folge in der App ARD Sounds.
So, und heute wollen wir, das sind in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Samir Schauki.
Schon, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Sonst sagst du mal meine grüne Gartenseele.
Genau.
Heute ist wirklich der Tag der Überraschung. Thomas will mich überraschen.
Und da kommen noch andere Sachen. Aber jetzt habe ich nämlich die ganze Zeit gerätselt, was könnte ich denn noch Schönes sagen? Du alte Tomate wollte ich jetzt nicht rüberbringen. Und den Rest kennen ja schon alle. Darum habe ich gesagt, ich sage einfach Samir, wie schön bist du dabei?
Ich kann euch schon mal sagen, er wird rot wie eine Tomate aufgrund dessen, dass ich ihn erwischt habe. Also das kann ja sein. Und Tomate, jetzt hier mal kurz den Klugschieter, wie man hier im Norden sagt, Modus an. Mhm. Ich habe mir nachgeschaut, woher das Wort kommt, weil ich immer darüber gesagt habe, das ist für uns ja ganz selbstverständlich, aber ich weiß gar nicht, woher es kommt. Und da haben uns die Freunde von der Wikipedia, können uns aufklären, das Wort stammt aus der Aztekensprache Nahuatl, sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe, und leitet sich von dem Wort Tomatl ab, was geschwollene Frucht bedeutet.
Hochemotisches.
Ja. Und über die spanische Bezeichnung Tomate fand das Wort im 19. Jahrhundert seinen Weg in die deutsche Sprache. Ansonsten kann man ja auch Paradeiser dazu sagen. Also es gibt wirklich zahlreiche Worte, aber diese Definition, die war für mich komplett neu.
Ja, ich habe es mir auch nochmal durchgelesen, muss ich gestehen. Und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, woher das kommt. Und dann sind ja die ganzen Spanier, die irgendwann mal ja in Südamerika waren, in der Heimat der Tomate, die haben dann dieses wundervolle Gewächs mal irgendwann mitgebracht in unsere Gefilde. Und da freuen wir uns jetzt über diese paradiesischen Früchte, die wir alle so genießen.
Also geschwollene Frucht. Wir wollen uns heute näher mit der geschwollenen Frucht beschäftigen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es die meist angebaute Nutzpflanze im Hobbygarten ist. Und wenn es die meist angebaute ist, dann kann man auch sicher sein, dass es auch die ist, wo es die meisten Fehler, Fauxpas oder auch Missgeschicke gab oder gibt. Und da kann ich ja mal von mir erzählen. Also ich habe mal, als ich noch Tomaten auf dem Balkon gezüchtet habe, habe ich, glaube ich, gefühlt 3 oder 4 Pflanzen so richtig an diese Braunfäule verloren. Das hat mich richtig geärgert, weil das war so im zweiten Jahr, als ich das meinem Sohn zeigen wollte. Ich will ihm immer zeigen, wo kommt sowas her? Wo kommen Pflanzen her? Wie entstehen Früchte? Und das hat mich wirklich richtig genervt.
Das ist nämlich grundsätzlich ein Problem, weil das sind ja wunderschöne Pflanzen, die dann Früchte hervorbringen, wenn sie optimal stehen. Wenn das eben nicht ist, dann sind es Mimosen, die dann eben sehr schnell, was du beschrieben hast, bekommen Pilzkrankheiten oder eben auch oftmals eben das, was wir auch nicht wollen, Schädlinge wie Blattläuse, Milben und weiße Fliegen.
Da siehst du, und das hatte doch auch Martina, hat sie in der vergangenen Folge drüber geredet und hat uns ja auch Fotos geschickt. Was sagst du, erster Blick auf Martinas Tomate?
Oh ja, die hat einen Umpflanzschock bekommen, wahrscheinlich auch einen Temperaturschock, vielleicht auch einen Düngeschock, das kann alles sein. Gekräuselte Blätter, damit haben wahrscheinlich auch viele Leute Probleme, gerade nachdem man sie dann irgendwo rausgebracht hat, nachdem man sie am Markt gekauft hat und dann ins Freiland gesetzt hat, dass man denkt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? In der Regel sind es wirklich sehr starke Temperaturschwankungen. Starkes Ausgeizen kann auch dazu führen. Die Jahreszeit ist wie immer schuld. Wenn wir viel Regen oder vielleicht blätternasse Momente hatten, die länger gedauert haben als üblich oder zu viel Dünger. In der Regel wächst sich das alles im Laufe der Zeit wieder zurecht. Das ist wie bei uns, wenn wir einen Urlaub machen, wir kommen aus dem kalten, aber schönen Norddeutschland irgendwohin in sonnige Gefilde, brauchen wir auch ein bisschen zum Akklimatisieren. Und so geht es auch der Tomate.
So, und damit das bei euch nicht passiert, sprechen wir heute über Fehler, Krankheiten und Tricks, mit denen ihr sie vermeidet. Und ein paar Sorten werden auch noch drin sein.
Ja.
Solltet ihr noch keine gekauft haben, seid ihr vielleicht, oder na, seid ihr eigentlich höchstwahrscheinlich schon zu spät dran. Thomas und ich, wir haben beide vor ein paar Wochen noch zugeschlagen auf Schloss Gotthof. Ich habe an zwei Ständen Tomaten gekauft, du an einem. Was hast du dir da geholt?
Ich habe mir eine Ochsenherztomate gekauft und eine Black Cherry Tomate, also eine kleine Tomate. Und ich habe mir gedacht, wie immer, Freilandpflanzung, Pflanzung ab Mitte Mai, das ist ja auch bis Juni, okay. Jetzt brauche ich nochmal was. Ich hatte natürlich auch selbst angezogen. Tomaten, die ich schon ab Februar selber ausgesät hatte. Aber das waren welche, wo ich gedacht habe, die probiere ich jetzt nochmal aus.
So, ich gehe nochmal kurz zu meinen. Die rote Ochsenherz hattest du mir ja auch empfohlen, deshalb habe ich sie noch genommen. Dann habe ich noch Gardener's Delight, Golden Currant und die Zant Marzano genommen. Das sind, glaube ich, also zum Großteil auch Klassiker, die man kennt.
Auf jeden Fall.
Und da kann man jetzt auch schon mal anfangen und sagen, Tomaten werden ja eingeteilt in Kategorien. Also erstmal, wie sie wachsen. Ne? Das ist, glaube ich, die erste Kategorie, die man nehmen könnte.
Richtig. Die wachsen ja in der Regel so strauchartig oder an Stäben gezogen. Dementsprechend als Strauch- oder Stabtomaten. Und interessant ist auch, dass die Größe dementsprechend variieren kann. Ne? Wir haben ja ganz kleine, die hatte ich auch schon mal. Die werden oftmals als sogenannte Balkon-Tomaten vermarktet. Und es gibt welche, die habe ich im letzten Jahr auch zu Hause gehabt. Viele andere vielleicht auch. Ich dachte erst, es wäre ein Gehölz. Über 2 Meter groß. Irre. Strauchtomaten wachsen ja in der Regel buschig, benötigen keinen Stab zur Befestigung. Und da werden auch, da kommen wir noch drauf zu sprechen, die Seitentriebe nicht unbedingt ausgegeizt. Die Früchte sind da in der Regel kleiner als die der Stabtomaten.
Was noch mit Wildtomaten? Von denen habe ich noch gelesen.
Ja, die gibt es auch noch. Das sind manchmal ganz kleine Früchte, die so johannisbeerartig aussehen. Wunderschön sind, nicht unbedingt zum Verzehr, doch sie schmecken auch. Aber die kann man hervorragend zum Dekorieren verwenden. Und wenn man einen schönen, gemischten, schönen, bunten Salat hat und da die knallroten, wilden, kleinen Früchte drin hat, dann ist es einfach so ein... ja, besonderer Aromakick, der auch optisch eine ganz besondere Herausforderung bietet im Rahmen jeder Gartenparty.
Sehr schön zusammengefasst. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar die Fruchtform. Da gibt es, glaube ich, das kennt man ja aus dem Supermarkt, die Cherry-Tomaten, die isst mein Sohn immer, weil die sind ja so ein bisschen süß und als Snack geeignet. Dann gibt es noch die Fleischtomaten, das sind die großen, die man so für Soßen und sowas benutzt, wenn man zum Beispiel eine Bolo macht oder auch was anderes. Oder auch die Eiertomaten, die sind halt so ein bisschen fester. Tomate-Mozzarella kann man damit zum Beispiel auch machen. Da gibt es ja dann die italienischen, diese richtig eierförmigen, die wirklich lecker sind für Tomate-Mozzarella. Das wäre jetzt die Form, das kann selbst ich als Laie unterscheiden. Und dann gibt es ja immer noch die Frage, alte versus moderne Sorten, wenn ich sie jetzt plane, vielleicht, jetzt ist ein bisschen spät, aber vielleicht fürs kommende Jahr mir anzuschaffen. Worauf sollte ich da achten? Was ist der Vorteil der verschiedenen Sorten?
Also es ist oftmals so, dass wir, und das möchte ich jetzt mal voranstellen, man denkt immer, alte Sorten, die ja oft mehr Geschmack bieten, Aromenvielfalt, sind weniger krankheitsanfällig. Das kann man nicht pauschalisieren. Also alt heißt nicht gleich immer gut. Das ist wie bei alten Obstsorten. Man sagt immer, ach damals, ach weißt du noch, da hatten wir so einen uralten Holsteiner. War das nicht ein schöner Apfel? Aber wir sind ja jetzt bei Tomaten. Aber er war nicht unbedingt gleich robust oder schön, wie wir uns das vorstellen. Das ist immer, glaube ich, so ein bisschen der verklärte Blick.
Erinnerungsoptimismus, sagt man dazu.
Super, das ist dann auch so. Und dann gibt es eben die neuen Sorten, die sogenannten oftmals F1-Hybriden, die ertragreicher sind, resistenter sind, also sagen wir mal, lieber widerstandsfähiger sind. und die sind ja auch ganz klasse. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir auch oftmals Sorten bekommen, die veredelt wurden.
Das heißt also zusammengemixt.
Richtig, dann hat man also eine widerstandsfähige Wurzel. Und auf diese Wurzel, die man bei Gehölzen als Unterlage bezeichnen würde, da hat man dann eben eine nicht so robuste Sorte drauf veredelt. Insofern hat man den Vorteil, dass man also ein Geschmackserlebnis oben hat und unten einen robusten Fuß, der weniger anfällig ist für Fadenwürmer zum Beispiel und bodenbürtige Pilze. Und das ist dann auch etwas ganz Besonderes, was man bekommen kann. Also das ist so eine Sonderform, die auch in regenreichen Zeiten dafür sorgt, dass wir bessere Erträge haben. Das ist so eine sozusagen Sonderform, die veredelte Tomate.
Aber sie ist nicht samenfest und das weiß ich mittlerweile ja auch schon, das haben wir ja schon besprochen. Mhm. Samenfest heißt im Prinzip, dass ihr da nicht diese kleinen Samen da rausnehmen könnt und neue züchten könnt. Das funktioniert nicht, das funktioniert nur mit den alten Sorten, weil die sind dann keine Hybriden.
Genau, und das würde man so klassisch als sogenannte Auslesezüchtung bezeichnen. Da kann man dann die Tomatensamen der Pflanze mit den besten Eigenschaften nehmen und vermehrt sie weiter. Das funktioniert aber, wie gesagt, nur eben bei den Sorten, die du beschrieben hast. Das funktioniert bei den sogenannten F1-Sorten nicht aufgrund des sogenannten Heterosis-Effekts. Da ist es nämlich so, dass man die nicht weiter vermehren kann. Darauf muss man achten. Und Biosaatgut, was wir häufig bekommen in vielen Gärtnereien und was wir auch kaufen können, das ist so, dass es für den Nachbau geeignet ist.
So, und wenn ich diese Samen haben will, dann nehme ich die einfach wahrscheinlich aus der Tomate raus, trockne die auf einem Taschentuch und kann die dann im kommenden Jahr in Anzuchterde einbringen.
Nicht ganz so einfach.
Wäre ja natürlich zu leicht gewesen.
Dazu braucht man nämlich später so eine ausgereifte Frucht einer natürlich samenfesten Tomatensorte. Die kann man dann halbieren und das Fruchtfleisch löst man dann heraus und spült die Samen im Sieb gründlich mit Wasser ab. Und dann werden die Samen in eine Schüssel gegeben mit lauwarmem Wasser, erstmal an einen warmen Ort gestellt. Und da bleiben die dann so 10-11 Stunden. Dann werden sie mit dem Handmixer durchgerührt. Dann lässt man sie nochmal 10 Stunden ruhen. Einfach deshalb, weil die keimhemmenden Schichten dann ausreichend entfernt wurden. Dann werden die Samen in einem Sieb durchgespült und auf dem Küchenpapier, ich nehme da immer Kaffeefilterpapier für, ausgebreitet, man lässt sie trocknen und dann kommen sie in altes Marmeladenglas, werden dann dunkel und nach Möglichkeit irgendwo so weggestellt, dass man sie wiederfindet. Und ich habe festgestellt, dass sie auch über einen langen Zeitraum sogar noch keimen. Ich habe alte Sorten wiederentdeckt, alte Samen, die ich so aufbewahrt habe. Die waren noch nach 4-5 Jahren so, dass sie gekeimt haben.
Das ist super interessant. Ja. Und wie ihr sie dann pflanzt und pflegt, das besprechen wir gleich.
Ja.
Ich fange mal an mit dem Standort, weil das wissen wir, es ist ja eine Sonnenfrucht. Das heißt also, wir sollen ihr möglichst viel Sonne geben. Mhm. Ich habe mal so gelesen, 6-8 Stunden. Es sollte unbedingt trocken sein, weil sonst hat man das wie ich mit dem schönen braunen Blättern und es ist halt einfach keine Sonnenpflanze. Dann sollten sie natürlich möglichst windstill stehen, weil sonst knickt so ein Halm auch ab. Ich habe deshalb immer so diese kleinen, ich sag mal Pflanzstäbe, würde ich jetzt romantisch beschreiben, aber ganz im Ernst, das sind Raketenstümpfe, die ich bei mir im Garten gefunden habe. Und ich dachte, die kann ich dafür benutzen, weil warum sowas wegschmeißen, das sollte eigentlich passen.
Das wäre jetzt. Sag mir, ein bisschen Wind ist gar nicht schlecht, weil doch bei den selbstfruchtenden Tomaten das gar nicht schlecht ist. Wenn wir keine Hummeln haben, die beim Bestäuben helfen, dann ist es so, dass durch leichte Schütteln oder leichte Windstöße die Tomatenblüten auch befruchtet werden.
Guck mal, während du das sagst, guck mal, was sie machen. Die tanzen von alleine.
Und ein bisschen Wind ist da, also mehr geht nicht.
Super. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr natürlich super bei uns in den NDR-Ratgeber surfen. Das könnt ihr sowieso mal machen. Da gibt es den Artikel Tomatenpflanzen, so klappt es mit Anbau und Ernte. Da kriegt ihr das alles nochmal peu à peu aufgebröselt, was Thomas und ich euch jetzt erklären. Also wie sie zu stehen haben, ist damit, glaube ich, abgehakt. Ich muss sagen, ich habe es mir einfach gemacht und habe einfach Tomatenerde fürs Hochbeet und auch für die Pflanzkästen aus dem Baumarkt geholt. Mhm. Aber wenn ich das selber anmischen wollen würde, was für Erde müsste es sein?
Ich würde das so machen, dass ich richtig guten Mutterboden nehme, so mit 3 Liter Kompost vermengt, plus eine Handvoll Hornspäne. Das ist eigentlich ideal. Und wenn man die Pflanzen dann in das Gefäß hineinbringt, in einen großen Kübel zum Beispiel, der immer angemessen sein muss, vom Volumen her, das entspricht etwa Minimum 45, würde ich sagen, Zentimeter Topfdurchmesser mit einer Tiefe von 60 Zentimetern. Wenn man so verfahren hat und die Pflanze wächst und die Fruchtansatzphase bedingt, wenn man dann noch zusätzlich ein bisschen kaliumreichen, kaliumbetonten Dünger gibt, dann wachsen die richtig gut. Dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Wenn man dann noch mal ein bisschen auf den Standort eingeht, es ist auch gut, wenn die einen gewissen Abstand haben. Also große Sorten ruhig mal so auf einen Abstand pflanzen von 60 mal 100 Zentimeter.
Das ist ja auch viel zu eng gepflanzt.
Das sind ja auch kleine Sorten, die können auch ein bisschen dichter sein, das macht gar nichts. Dann ist es okay. Busch- und Cherry-Tomaten, da reicht es, wenn die 50 Zentimeter auseinander stehen. Bei den großen Sorten sind 60 mal 100 optimal.
Kübelgröße hast du schon beschrieben. Dann gibt es immer noch die Frage, ob Gewächshaus oder Freiland. Ich habe leider kein Gewächshaus, deshalb sind sie bei mir automatisch Freiland. Aber ich habe bei meinen Recherchen auch gelesen, dass sie angeblich dadurch natürlicher oder aromatischer schmecken. Aber was wäre der Vorteil vom Gewächshaus?
Dass man natürlich von oben keine Niederschläge habt, die unerwünscht sind. Das bedeutet auch schon weniger Potenzial für irgendwie die Ausbreitung von pilzlichen Erregern, Pilzkrankheiten. Ansonsten würde ich sagen, es gibt ja genug Alternativen. Man kann sich so ein Folienhäuschen basteln oder kaufen. Und es gibt auch die klassischen Tomatenhauben, so Hütchen, die man drüber zieht. Wenn sie noch klein sind, geht das recht gut. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass nicht zu viel oder nach Möglichkeit gar kein Wasser über die Blätter kommt. Das bedeutet immer Pilzgefahr. Und ansonsten kann man auch mit robusten Sorten, auch mit neuen Züchtungen, aber auch mit altbewährten dafür sorgen, dass man im Freiland für gute Erträge sorgt.
Ja, und ideal ist es dann wie bei mir, weil wir stehen hier gerade unterm Dachvorstand. Das heißt also, da sind sie absolut regensicher, weil sie stehen in einer Ecke, wo kein Regen hinkommt, wo aber viel Wärme ist, weil dahinter eine warme Wand ist und wo nachmittags mindestens 4-5 Stunden Sonne garantiert sind. Und, kleiner Tipp, was siehst du da rechts? Na, so, da steht noch eine Gurke zwischen, aber wo ich extra gelesen habe, man soll ein bisschen Basilikum dazwischen machen für besseres Mikroklima und um Schädlinge abzuwehren.
Das stimmt. Hilft auch immer ganz gut, muss man wirklich sagen. Und die passenden Pflanzpartner auszuwählen, macht auch wirklich Sinn. Nicht nur deshalb, weil sie schädliche Organismen fernhalten. Manchmal ist das in der Tat so. Beim Basilikum zum Beispiel ist es so, dass die, wenn man ein bisschen Glück hat, dann bei der passenden Unterpflanzung weniger Mehltau bekommen und auch weiße Fliegen. Passende Partner wären zum Beispiel auch Oregano und Petersilie. Kapuzinerkresse sieht auch schick aus, kann man auch nehmen. Und mein Tipp ist auch wirklich für die Unterpflanzung großer Sorten im Gewächshaus oder im Freiland, Neuseeländer Spinat. Echt, ist super gut, nicht zu dominant, versteht sich super mit der Tomate. Und von daher würde ich sagen, probiert das einfach mal aus. Und wenn man dann da so die Aromen wahrnimmt und drauf guckt, das Auge ist ja auch immer mit bei jeder Gartenparty, dann ist es Vollendung. Mach das einfach mal.
Das sagt er mit einem Lächeln, Globalisierung at its best. Wir atmen kurz durch und dann kommen wir zur Pflege und dazu, dass Tomaten ja auch Hunger haben. So, Pflege. Thomas hat es zwischendurch schon immer reinträufeln lassen. Von daher kann ich das schon mal sagen. Gießen auf jeden Fall unten an der Pflanze, niemals über die Blätter. Gibt es noch eine Uhrzeit, wann wir gießen?
Auf jeden Fall sollte man nicht zu spät sein nach der Tagesschau. Also feucht sollten Pflanzen nie in den Abend reingehen oder am frühen Morgen, aber nie in der prallen Mittagssonne. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Das ist eigentlich optimal.
Und gieße ich die täglich immer so ein bisschen? Also was würdest du da sagen?
Wichtig ist, dass man die Daumenprobe macht. Es sollte tiefgründig gewässert werden und das hält dann beim großen Kübel zum Beispiel auch mehrere Tage. Es hängt natürlich auch von der Strahlung ab. Wenn die Sonne einfach richtig gut scheint, ohne die Pflanze allerdings zu verbrennen. Manchmal kann es auch gut sein, sie dann ein bisschen zu beschatten, Vlies drüber zu ziehen. Dann verdunstet sie natürlich auch mehr. Also von daher Daumenprobe machen, nicht zu viel gießen. Drainage ist natürlich im Kübel besonders wichtig, dass es nach unten überflüssiges Wasser dann versickern kann bzw. abfließen kann. In der Regel kommt sie dann manchmal auch ein paar Tage über die Runden, wenn sie tiefgründig gewässert wurde. Und übersteht dann auch längere Trockenperioden. Niemals immer viel pitchern und niemals über die Blätter. Das sieht man dann aber auch ganz gut.
Du hast es auch schon angesprochen, Tomaten sind Pflanzen, die durchaus Hunger haben, weil die kommt nicht nur von Wasser, Luft und Liebe. Wie dünge ich sie und wann dünge ich sie?
Über die Grunddüngung haben wir sozusagen schon gesprochen, die ja beim Pflanzen mitgegeben wird.
Die Hornspäne.
Richtig, ne? Entweder ins Pflanzloch oder eben auch dann in den Kübel. Einen Tipp hätte ich nochmal, wenn man zum Beispiel Freilandtomatenanbau hat, dann kann man natürlich auch abgelagerten Pferdemist im Herbst einbringen, der dann nährstoffmäßig und mit organischer Masse im Folgejahr zur Verfügung steht. Wichtig ist generell die Ausgewogenheit der Nährstoffe beim Düngen der Tomaten. Und wenn wir beispielsweise nicht kaliumbetont düngen, haben wir gerne die sogenannte Blütenendfäule. Ich will jetzt nicht schon auf die Krankheiten zu sprechen kommen. Das ist auch keine Krankheit, sondern ein Mangel. Und darum kann man das ausgleichen, wenn man rechtzeitig speziellen Tomatendünger aus dem Fachhandel verwendet und damit dann nochmal spätestens zur Blütephase oder ganz, ganz spät auf Flüssigdüngen geht, zur Fruchtangangsphase, wenn man dann nochmal diese Spezialdünger einsetzt, dann hat man gut ausgereifte, schöne Früchte, ist überhaupt kein Problem. Ich bin ja immer noch ein Fan, die haben wir schon öfter angesprochen, von sogenannten Depotdüngern. Die man auch für Tomaten gut verwenden kann, die abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit die Nährstoffe abgeben, die die Pflanze gerade brauchen. Gibt es auch im Fachhandel zu kaufen und das ist eine feine Sache. Aber wenn man die gute Startdüngung mitgegeben hat, dann kommt die Pflanze eigentlich auch mit ein bisschen zusätzlichem Kaliumdünger dann ganz gut klar. Ein Tipp habe ich noch, es gibt sogenannte Vinasse-Dünger, die aus der Zuckerrübenverarbeitung stammen, die man auch als sogenannte Öko- oder Biodünger kaufen kann. Auch die enthalten als sogenannte Tomaten, in Anführungsstrichen steht drauf, Volldünger, einen hohen Kaliumgehalt und sorgen dafür, dass die Pflanzen sich zum Fruchtansatz optimal entwickeln und die Ernte gut stattfinden wird.
Du hast gerade schon Mangelsymptome erklärt. Da hast du gesagt, Blütenendfäule. Was gibt es sonst noch an Mangelsymptomen, dass ich merke, ah, die Tomate hat Hunger?
Wenn die Blätter hell sind, dann ist es immer Zeichen dafür, dass wir oftmals einen Stickstoffmangel haben. Stickstoff ist ja der Motor des Wachstums. Das gilt für alle Pflanzen. Und wenn die so, man nennt das, geil in die Höhe schießen und hell aussehen, dann ist es in der Regel ein Stickstoffmangel. Wir haben oftmals auch Magnesiummangel, dann haben wir aufgehellte Blattadern bzw. nicht ausreichend durchgegrünte, aber mit einem passenden Volldünger ausgestattet, sollten solche Symptome eigentlich gar nicht vorkommen.
Dann lass uns noch zum Ausgeizen kommen, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Man soll es ja auf jeden Fall machen, dass man sagt, wenn zum Beispiel dieses kleine Blatt direkt über der Achse wächst, da weiß ich ja mittlerweile, das muss man ausreißen, weil das immer so nervig ist, hier diese kleinen Stümmelchen über einem Trieb.
Richtig, das sind die auf jeden Fall, wir haben ja eingangs schon gesagt, das gilt für die aufrecht wachsenden Sorten. Bei den Busch- und Wildsorten brauchen wir die nicht, da ist so ein Teil, genau. Das sind die Triebe eben, die in den Blattachseln wachsen und die nimmt man von jetzt, also von Juni bis in den September in der Regel im Wochenrhythmus raus. Ich wundere mich immer, genau, wie viel denn da kommt, ne? Und da muss man regelmäßig hingucken. Manchmal entwickeln sich auch so ganz kleine andere Triebe, die man da nicht haben will. Oder die Blätter werden am Ende irgendwie, weil sie mechanisch beschädigt sind, komisch gelb. Da muss man sie ausbrechen. Entweder macht man das mit dem Fingernagel ausbrechen. Stärkere Triebe entfernt man vorsichtig mit einem scharfen Messer. Und die ersten, das finde ich immer so spannend, das kann man dazu sagen, sogenannten Achseltriebe, die entstehen. Ne?
Also das unten meinst du jetzt?
Richtig, relativ kräftige, die kann man in Wasser bewurzeln oder in Anzuchterde und als neue Pflanzen weiter kultivieren.
Die würden jetzt noch kommen?
Ja, ja.
Wenn ich die hier rausnehme?
Kann man die sogenannten Achseltriebe, die ersten, die man dann hat, wirklich recht schnell zum Bewurzeln bringen. Das klappt prima. Und unter dem Ausgeizen versteht man dann eben das Ausbrechen von den Trieben in den Blattachseln bei primär den Stabtomaten, die ja eintriebig gezogen werden. Und das gilt für alle Sorten, für alle großfrüchtigeren Sorten, aber auch für viele Kirsch- und Rispentomaten. Und weil sich die sogenannten Geiztriebe ja später entwickeln würden als der Haupttrieb und mehr Blattmasse erzeugen, würden sie auch kleinere Früchte tragen. Das wollen wir nicht. Also geizen sie mit dem Ertrag. Geiztrieb. Ne?
Okay, deshalb wäre das dann auch mit der Belüftung nicht mehr so schön.
Darum
hätten wir hätten eine feuchtere Pflanze, genau. Und deshalb macht man das, also das macht Sinn. Und bei Buschtomaten, hast du vorhin schon gesagt, da macht man es nicht, weil ist ja eh buschig.
Buschstrauchwildtomaten, da braucht man das Ganze gar nicht. Wenn man sagt, ich stehe mehr auf so Naturtypen, also ich bin bei den Tomaten, dann macht man das und braucht diese korrigierenden Eingriffe nicht. Und es gibt auch Sorten, wo das nicht notwendig ist, neuere Sorten, die Infos, die kriegt man beim Gärtner seines Vertrauens gratis mit auf den Weg gegeben.
So, ich habe jetzt natürlich auch, um dich ein bisschen zu überraschen, mit meinem unglaublichen Know-how ein bisschen im Internet recherchiert. Brennnesseljauche, haben wir ja vergangene Folge schon drüber gesprochen. Bis wann kann ich die denn einsetzen? Die soll ja auch gut funktionieren als Düngemittel. Kann ich die durchgängig einsetzen?
Nach Möglichkeit bis zur Blüte. Danach braucht man eben mehr Kalium statt Stickstoff. Und da das Ganze ja sehr stickstoffreich ist, sollte man daran denken, nicht mehr zu spät was zu geben. Und das gilt auch für andere Pflanzen. Wenn der Triebabschluss erfolgt ist, zum späten Zeitpunkt, zum Spätsommer, Herbst noch Stickstoff zu geben, ist nicht gut. Dann muss man da ein bisschen aufpassen. Und dann kriegt man das eigentlich so ganz gut in den Griff.
Okay, dann habe ich gelesen, dass manche Profis ja 2 bis 3 Triebe stehen lassen, um mehr Früchte zu haben. Ist das...
Ja, kann gut gehen, muss aber nicht. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Da sammelt jeder seine Erfahrung und das ist auch stark abhängig von der Sorte. Manchmal oder oft ist es in der Tat hilfreich.
Dann fand ich noch interessant, Milch gegen Pilzkrankheiten, also verdünnte Milchlösung auf die Blätter streichen. Dabei hast du mir ja vorher noch gesagt, es soll nichts auf die Blätter.
Das ist richtig, aber da gibt es einen sehr positiven Effekt. Wenn man nämlich diese Milch einsetzt, ich muss dazu sagen, das sind auch sogenannte Grundstoffe, die tatsächlich genehmigt sind. Ne? Wir leben ja in Deutschland beziehungsweise im EU-Raum und da ist es so, dass wenn wir die einsetzen, solche Stoffe auch kaufen, die kann man auch fertig kaufen, was natürlich Quatsch ist, wenn man es selber anmixen kann, dann gelten sie als Grundstoff. Und bestimmte Grundstoffe sind in bestimmten Kulturen genehmigt, Milch beispielsweise eher so im Bereich der Kürbisse, Zucchinis und Gürkchen, dann hat das folgenden Vorteil. Also erstens stärkt es die Epidermis, das heißt also die Außenhaut der Blättchen und das sorgt dafür, dass sie dann weniger anfällig werden für Pilzkrankheiten. Das ist der erste Effekt. Und dann ist es so, dass das Eiweiß beziehungsweise auch die Milch dazu führt, dass sie dann eben, dass man weniger Krankheiten hat, die dann irgendwo entstehen können. Wir kennen das auch zum Beispiel aus anderen Ländern. In Australien wird Milch eingesetzt, beispielsweise beim echten Wein, um weniger Mehltau in den Gewächsen zu haben. Feine Sache, nur bei diesen Präparaten muss man eben darauf achten, dass sie als sogenannte genehmigte Grundstoffe, darüber gibt aber auch, oder es gibt ganz viele Seiten, die man im Internet finden kann, wo man das nachlesen kann, das ist wichtig, weil die eben auch nicht einfach so überall eingesetzt werden können und dürfen.
Da kann ich noch sagen, ich habe bei mir in die Erde Eierschalen mit eingebracht, weil das als Kalziumquelle gut sein soll. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, den habe ich auch gefunden. Und dann habe ich noch was gelesen, Aspirinwasser, also dass man quasi Kopfschmerztabletten in Wasser auflöst. Hast du davon schon mal was gehört? Kann das was oder ist das Mythos?
Was du ansprichst, ist ja die Acetylsalicylsäure. Und die ist enthalten ja auch in Weidenrinden. Also wenn wir einen Weidenrindensud einsetzen würden, dann hätten wir den gleichen Effekt. Und das ist eine ganz spannende Sache. Und da hat man ja ursprünglich diesen Effekt der Natur entnommen. Und dann kriegt die Tomate auch keine Kopfschmerz.
Sehr gut. Und damit ihr nicht kalt wird, kann man sie noch mit Schafswolle bulchen.
Mehr geht nicht.
So, jetzt habt ihr auf jeden Fall viele Tipps zur Pflege bekommen. Und man kann festhalten, die meisten Probleme entstehen bei Tomaten einfach durch zu viel Wasser, schlechtes Gießen, mangelnde Belüftung oder einfach den falschen Standort. Und wenn ihr da die Tipps von Thomas im Kopf habt, dann wird das auch was mit richtig schönen Tomaten.
Ja.
Ich habe ja schon in Anführungsstrichen gebeichtet, dass ich damals die Tomaten bei mir auf dem Balkon gekillt habe. Die wurden ganz braun, hatten braune Flecken, schwarze Stängel und die Früchte faulten. Und ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich kann sagen, also meine Ursachenforschung war dann damals, dass ich sie, glaube ich, zu viel gegossen habe und es vielleicht auch einfach zu wenig Luft gab auf dem Balkon, weil ich hatte sie da auf dem Boden stehen. Das heißt also, dass da nicht unbedingt die Luft durchgepfiffen hat, aber der ein oder andere Sommerregen hatte sie erwischt und ich glaube, das war dem Ganzen nicht zuträglich. Ne?
Stimmt. Man kann irgendwann auch nichts dagegen machen beim Freilandanbau, wenn der Druck da ist durch die Kraut- und Braunfäule, durch den Erreger Phytophthora infestans. Dann haben wir eben das Problem, grün-braune, schwarze Flecken auf den Blättern, später an den Stängeln und Früchten und die Früchte sind eben hart und faulen. Da ist die Durchlüftung ganz wichtig, die Verwendung robuster Sorten und eben, was du gesagt hast, Prophylaxe, damit kriegt man das eigentlich ganz gut in den Griff.
Hätte ich die irgendwie retten können?
Nein. Wenn man es sieht, ist es meistens schon zu spät. Das Abreißen oder das Abschneiden von Blättern, es beginnt oftmals so auch von unten, wo man denkt, Mensch, hätte man rechtzeitig ein paar Blattpaare entnommen, hätte man sich vielleicht retten können. Nee, das schreitet so schnell voran oftmals, dass man keine Chancen hat. Wichtig zum Beispiel auch, Kartoffeln nicht zu dicht in der Nähe von Tomaten zu haben, weil Kartoffeln kriegen ja auch schnell die Kartoffelkraut- und Knollenfäule. Und das ist quasi das Pendant dazu bei den Tomaten. Also von daher sollte man da auch aufpassen, dass man immer Platz dazwischen hat, dass man eine gute Belüftung hat und robuste Sorten, dann hat man damit eigentlich keinen Stress mehr. Und bevor die Kraut- und Bräunfalle Einzug hält, hat man meistens auch schon gute Früchte geerntet.
Gehen wir von einer Fäule zur nächsten. Du hast sie vorhin schon erwähnt, die Blütenendfäule.
Das ist Gott sei Dank nur eine physiologische Störung durch Kalziummangel oder durch ungleichmäßiges Gießen. Also gleichmäßig gießen ist wichtig. Gleichmäßig den Boden feucht halten. Wir haben schwarze eingesunkene Flecken an der Unterseite der Tomaten, die dann auch nicht toll aussehen und nicht mehr gut schmecken. Da kann man eben was machen, indem man rechtzeitig düngt mit speziellen kalziumreichen Düngern und dann kriegt man dieses Problem erst gar nicht zu sehen.
Das wären jetzt also quasi die Fäulenprobleme. Haben wir noch andere Sachen, die unsere Pflanzen bedrohen?
Ja, wir hatten anfangs schon mal über gekräuselte Blätter gesprochen. Ein Grund kann auch sein, dass da Blattläuse sind, die an den Blättern saugen und dann eingerollt sind. Und dann scheiden sie ja klebrigen Honigtau aus. Kann man mit Wasser abbrausen oder warten, bis die Nützlinge da sind. Es sind momentan überall so viele Marienkäfer, Schwebfliegen, Schlupfwespen unterwegs. Und die sorgen dafür, dass es nicht zu einer Massenvermehrung von Blattläusen oder auch von Spinnmilben kommen kann, die wir oftmals auch auf der Blattoberseite erkennen können durch helle Sprenkelungen oder weiße Fliegen. Das sind kleine weiße Insekten, die bei der Berührung schnell auffliegen. Die schwächen die Pflanzen durch Honigtau. Ich würde sagen, wenn man rechtzeitig hinguckt, darauf achtet, dass man eine ausgewogene Bepflanzung im Garten hat und dadurch sehr viele Nützlinge. Wenn man dann mechanisch mal was rausbricht und sagt, da sind Viecher, das kriege ich in den Griff, passiert da nichts. Und von daher würde ich diese häufigen Schädlinge auch nicht überbewerten.
So, also ihr seht, ihr könnt eure Pflanzen retten. Passt nur auf die Fäule auf.
Und das könnt ihr jetzt auch noch machen.
Was wir natürlich nicht vergessen sollten, ist ja immer in dieser Kategorie das Wichtige. Und da mache ich jetzt einfach mal ein Plädoyer dafür, dass wir uns einfach mal ausruhen, in den Garten setzen, die Beine hochlegen und vielleicht am besten neben so eine schöne kleine Erdbeerpflanze, wie die da, die kleine, ne? Das ist doch schick. Die ein oder andere rote Erdbeere hängt auch dran. Einfach mal hinsetzen, Garten genießen und aus dem eigenen kleinen Naschgarten sich was stibitzen. Also einfach mal den Alltag Alltag sein lassen.
Das ist es ja, was es ausmacht. Die Vielfalt und die Sinnlichkeit des Gartens, da gehören zum Beispiel auch Erdbeeren dazu, ne? Die wir ja auf jeden Fall, und das gilt für die Wald- und Monatserdbeeren, für die immertragenden, jetzt noch pflanzen können. Es gibt ja überall kleine Töpfchen, wo sie angeboren werden. Und für mich ist so ein Genießergarten im Sommer ohne Spargel, Erdbeeren und Tomaten eigentlich nicht denkbar.
Erdbeerampel, auch immer ganz schön. Jo. Und die Ampel auf grün können wir schalten, wenn die Tomate auf rot ist. Dann haben wir noch gar nicht gesprochen, auf was müssen wir da beim Ernten achten?
Immer dran denken, dass man sie dann reift, wenn sich das Aroma voll entfaltet. Wir kriegen ja jetzt sonnengereifte Früchte und wir merken das schon daran, dass wenn wir zum Beispiel Rispentomaten haben, ne, die werden ja in der ganzen Rispe geerntet und sind sehr saftig, dass man auch gerne mal einfach eine Geschmackskontrolle vornimmt. Viele Sorten sagen einem in Anführungsstrichen, wann sie reif sind. Und dass man eben dann auch reife, schöne, aromatische Früchte erntet. Das ist wichtig. Wenn wir zum Beispiel Moneymaker haben oder die klassische alte Sorte Harzfeuer, dann schmecken wir sehr wohl, wann sie reif ist und wann nicht. Und Fleischtomaten brauchen natürlich ein bisschen länger. Sie sind groß und schwer und müssen ein bisschen vor sich hin reifen. Und wenn das Ochsenherz noch sehr klein ist, dann wissen wir, aha, das muss noch ein bisschen vor sich hin wachsen. Das gilt auch für die Ananastomate oder auch für die Flaschen- und Eiertomaten. Die sind ja oval, fest und aromatisch. Und wenn wir San Marzano, die hattest du eben, glaube ich, auch schon angesprochen haben.
Steht da hinten, ja.
Richtig. Und wir merken, die Früchte sind eigentlich schon so, dass wir sie ernten sollten. Dann auch hier schon mal einen Geschmackstest machen. Und wenn wir merken, Mensch, die kann noch ein bisschen reifen, dann lässt man sie noch ein bisschen stehen. Ganz einfach.
Und wenn ich sie ernte, habe ich mal gelesen, soll man es morgens machen, weil da mehr Spannung in der Tomate ist. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, der Duft. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Und dann hat man Tomaten, die einfach noch viel, viel besser sind als die labbrigen, vor der Zeit geernteten Supermarkt-Tomaten. So eine eigene Tomate, das ist schon was Wunderschönes. Kannst du dich noch an die besten Tomaten in deinem Leben erinnern?
Ja, auf jeden Fall.
Wo gab es
die? Die besten Tomaten gab es bei Oma früher im Garten. Und die Sorten gibt es immer noch. Und sie hatte damals schon eine, die ich besonders lecker fand. Das war eine kleine, dunkle Sherry-Tomate. Black Sherry. Gibt es immer noch zu kaufen. Für mich eine der leckersten Sherry-Tomaten, die es gibt. Und sie hatte auch immer gelbe Tomaten. Aber die Black Sherry, an die muss ich immer noch denken, die war total klasse. Und die habe ich noch in guter Erinnerung, auch wenn ich jetzt im reifen Alter von bald 60 bin. Nein, das dauert noch ein bisschen. Aber das ist wieder mal dieser verklärte Blick zurück. Ne? Das darf man dann eben nicht vergessen.
Bei mir waren es Tomaten, die ich bei meinem ersten Aufenthalt in Syrien gegessen habe.
Okay.
Da habe ich Tomaten gegessen, das kannte ich aus Deutschland gar nicht und dachte so, ist das die gleiche Frucht? Also war auf jeden Fall für mich unglaublich. Mhm. Und mit dieser schönen Erinnerung atmen wir einmal durch.
Ja.
Damit sind wir jetzt eigentlich schon durch mit allem Wichtigen. Ich kann euch nochmal den Weg in den Ratgeber empfehlen, weil da gibt es nämlich einen tollen Artikel, aromatisch, gesund und lecker. So vielseitig sind Tomaten. Da wird auch beantwortet, ob man den Stiel rausschneiden soll. Wir machen es kurz. Man muss es nicht aus gesundheitlichen Gründen machen, sollte es aber machen, weil er einfach ja nicht so lecker und schmackhaft ist. Also den ruhig rausschneiden. Mhm. Solltet ihr darüber hinaus noch Fragen zum Thema Tomaten oder auch anderen haben, dann könnt ihr uns jederzeit eine Mail schreiben an
garten@ndr.de.
Und da kann dann Thomas eure Tomatenfragen beantworten. Gibt es noch eine, die wir nicht beantwortet haben?
Ich denke immer, dass man sich noch damit beschäftigen sollte, wo bekomme ich denn schöne Tomatensorten überhaupt? Und da kann ich nur sagen, einfach mal schauen. Wir haben nämlich Tauschbörsen, die momentan noch stattfinden. Tomatentage in vielen Betrieben. Und ich bin immer wieder echt begeistert. Es gibt einen Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Und da gibt es eben auch ganz viele Tomatensorten. Und da muss man einfach die Chance nutzen, nochmal zugreifen. Man hat nachher viel zu viel, ich weiß das. Aber es ist doch schön, jedes Jahr mal neue Sorten auszuprobieren. Das ist einfach traumhaft.
Finde ich auch. Nicht traumhaft, sondern albtraumhaft ist das, über was Ralf und Martina in der nächsten Folge sprechen, nämlich über Schnecken. Und ich glaube, die haben wir jetzt alle schon zu Genüge im Garten gehabt. Seit bummelig 2 Wochen renne ich jedes Mal abends nach dem Gartensprengen durch die verschiedenen Beete und sammle etliche Nacktschnecken ab. Also ich sag mal so, Lupinen, Hortensien und alle jungen Pflanzen, die werden da sehr gerne besucht von denen. So, und was Ralf und Martina uns als Tipps geben, wie man Schnecken vertreiben kann, das hört ihr jetzt schon. In der App ARD Sounds ist die beste Plattform, um Podcasts und das Radioprogramm der ARD zu empfangen. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später, dann erst hier. So, Thomas. Und ich glaube, jetzt sind wir durch. Wir haben schon gesagt, wir sollen uns ein bisschen mit den Erdbeeren das gemütlich machen. Ich würde sagen, das können wir machen, da hinten auf der Wiese.
Erdbeeren?
Die Erdbeeren sind in Reichweite. Der Sandkasten ist auch gerade nicht in Benutzung. Das ist der Vorteil daran, dass wir vormittags aufnehmen. Wir lassen uns so ein kleines Vogelkonzert geben. Mhm. Ich hole uns noch ein Käffchen raus und dann klingt das doch nach einem gelungenen Vormittag, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Was sagt Balzer immer? Mehr geht nicht.
Ja, ich sage vielen Dank an Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, für dein gesammeltes, geschwollene Frucht-Tomatenwissen.
Und ich danke dir, das war wirklich eine hocharomatische Tomatenfolge. Ich kriege richtig Hunger.
So. Tschüss.
Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.